Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Villa Muttermund. Diesmal nur mit mir, der Valerie, also eine Solo-Episode quasi. Aber es geht heute um den Kinderschlaf und ja, bin inspiriert worden durch eine Baby- und Kinderschlafberatung, die ich gerade hatte, vor 10 Minuten. Und habe mir jetzt die Mikros geschnappt, weil mich dieses Thema schon sehr lange bewegt und ich da jetzt einfach drüber sprechen möchte. Ich bin Baby- und Kinderschlafberaterin seit 4 Jahren, habe das wirklich die ganze Zeit gemacht, bis ich hochschwanger war und dann auch gleich wieder im Wochenbett gestartet, weil ich meine Schlafberatungen auf virtuell umgestellt habe, weil ich mit den Familien mittlerweile telefoniere oder wir uns via Zoom treffen, weil das eben auch den Familien mit kleinen Kindern oft sehr gelegen kommt. Ich werde auch dabei bleiben. Ab und an kommt eine Anfrage, wo dann gesagt wird, sie hätten lieber ein persönliches Treffen und werden sich dann nach dem anderen umschauen. Das ist völlig legitim und ich verstehe auch den Mehrwert von persönlichem Kontakt. Aber da das so schön funktioniert für mich und die Familien, die sich dann für mich entscheiden, bleibe ich da dran. Ich hatte also heute ein Telefonat mit einer Mama, die bereits ein 3-jähriges Kind hat. Das ist eher die Ausnahme, dass Familien mit älteren Kindern kommen. Es kommt immer wieder vor, aber die meisten Familien haben schon Fragen im ersten Lebensjahr oder in den ersten beiden Lebensjahren. Ich hatte aber schon auch Schlafberatungen mit 3-, 4-, 5-jährigen Kindern und gerade auch wenn es um Geschwisterkinder geht, dann schauen wir uns immer auch an, was machen die älteren Geschwister, wo kann man da an Schrauben drehen, damit einfach der Familienschlaf für alle wieder fein ist. Und in dieser Familie gibt es eben ein Kind, das ist 3 Jahre alt und dieses Kind regiert die Familie. Und das ist so das typische Muster bei diesen Schlafberatungen, wo Eltern zu mir kommen, wo die Kinder auch im höheren Alter noch nicht gut schlafen, weil die einfach ganz viel bestimmen dürfen, auch was die Einschlafbegleitung angeht. Das ist einfach beim Thema Schlafen oft schwierig und ich würde euch gerne eben heute ein bisschen sagen, warum und wie ich das empfinde. Beim Schlafengehen ist es einfach so, dass manche Kinder sich total leicht tun. Dass manche Kinder einfach von sich aus sagen, oh, ich bin müde, trippel, trappel ab ins Bett. Die wissen, jetzt ist alles erledigt, ich brauche eigentlich nichts mehr, mein Körper braucht einfach Schlaf. Da ist die Einschlafbegleitung sehr, sehr easy. Da muss es nicht sein, dass die Nächte brillant sind, aber es gibt einfach Kinder, die gerne schlafen gehen. Es gibt aber auch die Kinder, die sich wehren gegen Schlafen gehen. Und wenn so eine Tendenz da ist, dass man sagt, wir gehen jetzt schlafen und ein Aufschrei kommt, nein, ich will noch nicht schlafen, dann ist das natürlich legitim. Aber wir Eltern haben da auch schon ein bisschen die Verantwortung hinzuschauen, ob es jetzt dem Kind wirklich gut tun würde, ob der Tag eigentlich schon genug ist, ob es schon von der Uhrzeit passt, von den körperlichen Symptomen, ob das Kind eh schon seit Stunden krantig ist und man es einfach nicht früher nach Hause geschafft hat. Aber jetzt ist man zu Hause, jetzt ist alles erledigt, jetzt gehen wir schlafen. Und wenn dann die Kinder einen Aufschrei machen und die Eltern geben dann sofort nach und richten sich nach dem Kind und sagen, na gut, also wenn du jetzt noch spielen willst oder jetzt noch ein Buch oder noch eine Geschichte, okay, oder möchtest noch Hörbuch hören, was passiert dann? Im Grunde passiert dann ein Lernprozess, so wie bei allen Dingen im Leben eines Kindes. Die Kinder lernen Dinge, wie sie in unserer Familie funktionieren. Und dadurch, dass jede Familie unterschiedlich ist, sind die Dinge, die in einer Familie passieren, auch total unterschiedlich. Deswegen darf man doch immer individuell hinschauen, wie lebt denn eine Familie? Was braucht eine Familie? Ist das eine Familie, wo gerne bis spät am Abend noch gegessen wird und spät gemeinsam schlafen gegangen wird? Oder ist das eine Familie, wo alle früh raus müssen, wo deshalb der Tag auch früher beendet wird? Ist das eine Familie, wo es den Eltern ganz egal ist, wann die Kinder schlafen gehen, dass die mitleben dürfen, auch noch im Abend, die dann noch mit den Kindern gerne spielen und Zeit verbringen, wo die Energieressourcen reichen? Oder ist das eine Familie, wo auch gesagt wird, na, wir hätten gerne Alleinzeit, wir brauchen ein bisschen Zeit zum Runterkommen oder noch zum Haushalt machen oder noch zum Arbeiten oder noch zu was auch immer. Das heißt, jede Familie ist anders und deswegen darf man sich einfach auch als Familie überlegen, was möchten wir unseren Kindern also lernen. Lernen passiert eben durch Wiederholung, durch Übung, dadurch, dass sich dann Muster so eintrainieren. Und wenn es okay ist für die Familie, dass das Kind da einfach noch am Abend bestimmt, wie lange es wach bleiben möchte, wie viele Bücher es schauen möchte, wo alle Beteiligten es genießen, wenn dann noch vom Tag erzählt wird, wenn dann noch herumgetobt wird, wenn dann ein Elternteil, das noch länger in der Arbeit war, vielleicht noch Zeit hat mit dem Kind, wenn es nach Hause kommt, dann ist das völlig fein, weil dann sollte auch dann der Zeitpunkt des Schlafengehens irgendwann von allen bestimmt werden und dann sollte das für das Kind dann irgendwann passen. Erfahrungsgemäß passt es aber dann doch oft nicht, nur dass dann der Streit um die Schlafensgezeit, dass der Frust des Kindes einfach nach hinten verschoben wird. Das heißt, um 7 Uhr wird es den Eltern eigentlich einleuchten, dass jetzt Schlafensgezeit ist. Sie artikulieren das, das Kind wehrt sich, das Kind möchte noch Buch schauen. Die Eltern sagen, in Ordnung, wir richten uns nach dir. Es wird noch Buch geschaut, es wird noch gespielt. Dann ist es 9. Die Eltern sagen wieder, wir gehen ins Bett und das Kind sagt wieder, es möchte nicht. Was passiert dann? Entweder die Kinder gehen dann einfach lange, lange, lange nicht schlafen, sind dann später im Bett als eigentlich erwünscht oder als eigentlich gut für ihren Körper wäre. Oder es ist auch dann der Konflikt und die Eltern sagen, na, aber jetzt wirklich, und man hat den Konflikt von 7 Uhr einfach auf 9 Uhr verschoben. Und in den Familien, die sich dann oft an mich wenden, ist es dann wirklich einfach so das Muster, dass das Kind oft die Familie da regiert. Und ich fand das Gespräch heute sehr schön, weil da nicht nur Einsicht war, sondern ein ganz klares, ja, absolut, so ist es. Also von sich heraus, die Mama gesagt hat, absolut. Es wird einfach, sie regiert, sie bestimmt, sie gibt den Ton an. Wir leiden aber auch drunter, wir wollen das ändern. Bei diesem 3-jährigen Kind war es jetzt so, dass die Einschlafbegleitung sich stundenlang gezogen hat. Und das ist natürlich extrem anstrengend, wenn das eben nicht erwünscht ist, sondern man eigentlich irgendwann Schluss haben möchte. Das Kind schafft es dann erst immer so um 10 Uhr einzuschlafen. Und das, weil davor einfach ganz viel passiert, weil die Eltern sogar beide die Einschlafbegleitung machen. Das heißt, das Kind liegt auf einer Matte in der Mitte und links und rechts liegen beide Eltern, wenn das Kind das so möchte. Das heißt, nicht mal ein Elternteil hat Pause, sondern beide sind involviert. Und dann gibt es ganz viele Spirenzien, die das Kind eigentlich noch gern hätte. Es beginnt mit, es werden 4 Geschichten erzählt, das sind auch immer dieselben. Dann wird aber noch nach Tee verlangt. Der wird dann manchmal gemacht, manchmal nicht, manchmal sofort, manchmal mit Diskussion vorher, dass die Mama halt sagt, na, wir machen jetzt keinen Tee. Das Kind weint dann aber, dann wird doch ein Tee gemacht. Dann wird oft nach Grießbrei gefragt, dann wird der noch gemacht, dann wird spielen gegangen, dann liegt sie eine Stunde da und es funktioniert nicht, dann gehen sie alle nochmal raus. Das heißt, es passiert einfach sehr, 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 sehr viel dann noch in dieser Einschlafbegleitung. Und das ist alles vom Kind ausgehend, das heißt, das Kind bestimmt, und das auch aus einer Angst, dass es eben gegen die Bedürfnisse des Kindes geht, wenn man da einen Riegel vorschiebt, wenn man dann sagt, nein, ich koche dir keinen Tee mehr um 9 Uhr am Abend. Nein, es gibt jetzt keinen Grießkoch. Nein, wir spielen jetzt nicht mehr. Das Nein gegen die Bedürfnisse oder vermeintlichen Bedürfnisse des Kindes, muss man sagen, fällt vielen ganz, ganz schwer. Und wer unseren Podcast schon länger hört, der hört vielleicht auch immer wieder heraus, oder ich weiß nicht, wie vehement ich das schon geäußert habe, aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es einfach nicht mehr anders kann, dass ich sagen muss, ich bin nicht die größte Freundin der bedürfnisorientierten Schule. Und das ist nicht deshalb, weil ich gegen die Bedürfnisse der Kinder bin oder weil ich sage, die sind nichts wert. Ich glaube, wer uns hört, merkt auch, dass mir die Bedürfnisse meiner Kinder und die Bedürfnisse aller Familienmitglieder sehr am Herzen liegen, dass ich ihnen ein wunderbares Leben bereiten möchte und ich glaube, das auch ganz gut hinkriege. Aber dass die bedürfnisorientierte Schule von ganz vielen Familien leider falsch ausgelegt wird. Bei den Bedürfnissen geht es nicht nämlich darum, sich wie ein Hampelmann um sämtliche Ideen der Kinder drum zu drehen. Und das wird aber oft so schlecht gefühlt. Was ist jetzt wirklich ein Bedürfnis oder wo geht es um eine Angewohnheit oder wo geht es um ein eingefordertes Bedürfnis, das aber einfach gegen die Bedürfnisse aller anderen geht. Und da muss ich sagen, da tut man sich selbst, dem Kind und der ganzen Familie nichts Gutes, wenn man da über sämtliche Bedürfnisse der Eltern drüber steigt, um dieses Bedürfnis des Kindes zu befriedigen. Die Bedürfnisbefriedigung ist nämlich da auch fälschlich gelesen. Es geht bei den Bedürfnissen natürlich darum, dass wir die Kinder als wertvolle Geschöpfe sehen, die in ihrem Charakter schon ganz wundervoll sind und die eigene Vorstellungen von der Welt haben und die in ihrer Vehemenz, in ihrer Wutgefühlen, in ihrer Sensibilität, in all diesen Eigenschaften ganz unterschiedlich sein können, und deshalb ist es sehr schön, wenn man sich eben da an diesen Charakteren orientiert, wenn man da schafft, auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder, die so unterschiedlich sind, darauf einzugehen, dass man die integriert in die Familie, dass man sagt, du und deine Bedürfnisse zählen. Es geht aber auch darum zu schauen, was sind meine Bedürfnisse als Eltern, kann man die vereinbaren oder ist da ein Kind, das Bedürfnisse äußert, die gegen die eigenen Bedürfnisse sind. So, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber was ich mir eher wünschen würde, ist, dass wir von bedürfnisorientiert, was ausgelegt wird als ich orientiere mich immer an den Bedürfnissen des Kindes, mehr hinwenden zu Bedürfnis integriert, dass die Bedürfnisse dieses Lebewesens, das da in unsere Familie kommt, integriert werden in dieses Familienkonstrukt. Und eine Familie, das sind auch schon zwei Menschen. Das heißt, wenn eine Paarbeziehung vorher da war, bevor ein Kind gekommen ist, dann ist das schon eine Familie mit Bedürfnissen. Dann kommt da ein kleines Wesen hinzu und da flippt sich ja sowieso schon mal die ganze Welt. Ein Baby kommt in die Familie und hat sehr starke Bedürfnisse. Weil ein Baby sehr häufig Hunger hat zum Beispiel, weil ein Baby sehr viel schlafen muss. Das heißt, man muss sehr häufig und ständig und immer wieder diese Bedürfnisse nach Schlaf und nach Nahrung und nach trockener, warmer Umgebung, da muss man ständig nachkommen als Eltern. Wir machen das auch gerne. Wir sind ja dafür da und sind auch gewillt, wenn wir ein Baby haben, das gut zu umsorgen. Wir sind dann aber auch schnell gewöhnt, dass das Baby sich meldet, oft auch vehement meldet und laut und weint, dass wir dann einfach diese Lösung stemmen. Dass wir schauen, was braucht das Kind, ich löse das, dadurch hört das Weinen auf. Und dass wir dann sehr schnell in dieses Radl reinkommen, wo gerade wir Mamas, zumindest beobachte ich das, sehr häufig in uns haben, dieses Lösungsorientierte. Mein Kind meldet was an und ich muss sofort die Lösung stemmen. Und da muss man aber dann, sobald das Kind nicht mehr neugeboren oder ein Säugling oder im ersten Lebensjahr ist, sondern wenn das dann schon wirklich anfängt, so eben seine eigenen Charakterzüge mit reinzubringen, wo man merkt, ist mein Kind eins, das schneller in die Wut geht als andere Kinder. Wenn das einfach diesen Sprung macht zu, es kommen zu diesen reinen Grundbedürfnissen auch noch die Wut dazu, ja, dann ist das nichts, was wir Mamas einfach so tschack lösen können. Mit der Brust, mit der Flasche, mit einem Bettchen, mit einer frischen Windel. Die Wut der Kinder und die Frustration, wie sie diese Welt wahrnehmen, die können wir nicht lösen, die können wir nur begleiten. Und wie ich auch schon in einer anderen Folge gesagt habe, wir können es auch nicht immer nur in Geduld und in Sanftheit und in völligem Genuss lösen, sondern auch da kommen unsere Bedürfnisse ins Spiel. Unser Bedürfnis nach Ruhe, unser Bedürfnis, dass wir nicht ständig angemeckert werden wollen. Unsere Nervenkostüme sind ganz unterschiedlich. Und da dürfen wir begleiten so diese Kinder, wie wir es schaffen. Und wir werden uns immer da bemühen, es möglichst gut zu begleiten, aber es gelingt nicht immer. Das sei jetzt schon mal dahingesagt. Wir haben also plötzlich Kinder, die zu den Grundbedürfnissen, die wir auch gelernt haben über dieses erste Lebensjahr, sehr gut zu decken. Das Kind meldet Hunger an, wir geben zu essen. Dann kommen aber auch noch andere Bedürfnisse dazu, wo man sich überlegen muss, naja, geht das jetzt einfach? Und das klassische Beispiel ist der Straßenverkehr. Das Kind hat vielleicht das Bedürfnis, mit dem Roller loszubrettern. Wir lassen es aber natürlich nicht auf die Straße fahren. Wir setzen eine Grenze. Wir sagen ein Nein, wir sagen ein Stopp, wir sagen ein Halt. Das ist die Grenze. So nicht. So geht es einfach nicht. Das ist gefährlich für dich und das möchte ich so nicht haben. Das heißt, man beginnt Regeln zu etablieren. Man beginnt zu überlegen, wie viel Freiheit gebe ich den Kindern? Was passt gut für unsere Familie? Und genauso ist es auch beim Schlafengehen. Beim Schlafengehen muss man auch dann, wenn das ein Kind ist, das da in der Vehemenz bestimmen möchte, wann es schlafen geht und das nicht mit dem Wunsch der Eltern einhergeht, eine Regelkostüm finden. Und das fällt vielen Familien schwer, weil sie dann das Gefühl haben, sie gehen gegen die Bedürfnisse der Kinder. Sie haben dann das Gefühl, sie schaden dem Urvertrauen und der Beziehung und sie tun den Kindern was an, wenn sie da sagen, so geht das für unsere Familie nicht. Und das sehe ich als sehr schwierig an. Und das höre ich immer ganz stark heraus bei Familien, die mit älteren Kindern zu mir kommen, dass das Hauptproblem ist, dass die Kinder einfach die Familie regieren. Und ein Regieren, wie wir wissen, können Staatsoberhäupter auch ein Land in Liebe regieren oder als Tyrannen. Und so ist es auch ein bisschen mit Kindern, die das Gefühl haben, sie regieren die Familie und die da auch in diesem Bestreben, die Regenten zu sein, von den Eltern die ganze Zeit unterstützt werden, weil die Eltern sich unterordnen, den Bedürfnissen oder ich sage gern vermeintliche Bedürfnisse der Kinder unterordnen. Wenn ein Kind um 10 Uhr dann noch nach einem Tee verlangt, obwohl es eigentlich viel getrunken hat und das Trinken dürfte bei diesem Kind speziell ein angewöhntes Thema zu sein, weil die Mama mir dann auch gesagt hat, eine Zeit lang gab es einfach 7 bis 8 Flaschis am Abend, bis das Kind eingeschlafen ist. 7 bis 8 Flaschis. Daraufhin ist natürlich die Windel übergegangen, das Bett war nass, das Kind musste wieder umgezogen werden. Also jeder, der diese Flaschesituation hatte, der weiß, was das für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Ja, nehme ich mich nicht aus. Natürlich, meine Kinder haben auch manchmal das Flaschi bekommen, bis es eben dann so überhand genommen hat, dass man gesagt hat, na, Flaschi gibt es nicht mehr. Wenn dann eben ein Kind verlangt nach etwas, was ein angewohntes Ding ist und wo die Kinder da auch nochmal austesten, wo die Kinder auch noch einmal diese Grenze zur Mama spüren wollen, wo die Kinder in den Konflikt treten wollen mit den Eltern, weil das auch ein Spannungsfeld ist, das sie dann interessant finden. Wenn sie dann eh schon so übermüdet sind, voll Cortisol sind und dass sie eigentlich schlafen wollen, aber nicht können und in so einem ewigen Kampf sind, dann muss man wirklich gut hinschauen, wie man das in ein Konstrukt bringt und in eine Struktur, die für alle Familienangehörigen passt. Wobei man auch sagen muss, dass das schon ein Extremfall war. Also da ging es wirklich auch darum, dass die Mama gesagt hat, dass ihre Tochter sie nicht im Bett haben will im Gemeinsamen. Das heißt, sie möchte nur mit dem Papa schlafen gehen. Sie möchte nur, dass der Papa bei ihr im Bett die Nacht verbringt. Und die Mama lässt sich vertreiben und wandert immer wieder aufs Sofa aus. Und da habe ich sie schon sehr unterstützt zu sagen, na, lass dich nicht vertreiben. Und dass wir das in eine Form bringen müssen, wo auch die Mama einen Platz haben darf. Und das ist natürlich ein Extremfall, das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Und das hat mich trotzdem jetzt eben angeregt, diese Folge zu machen, weil selbst wenn es nicht so extrem bei euch oder bei mir zu Hause ist, sind doch immer wieder Momente, wo man einfach in diese Konfliktsituation kommt oder in diesen Balanceakt. Und wenn man da nicht weiß, was man sich selbst zugestehen darf oder was eben ein gutes Leben mit den Kindern erfordert, dann steht man, glaube ich, an. Und deshalb wollte ich eben heute darüber sprechen. Du möchtest dir eure Schlafsituation als Familie gemeinsam ansehen? Dann melde dich bei mir via E-Mail und wir finden zeitnah einen Termin. Alle Infos zu mir, Valerie und die Gute-Nacht-Beratung findest du auf www.villamuttermund.at. Denn guter Familienschlaf muss die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern berücksichtigen. Also in den Beratungen, wenn ich da die Eltern stütze oder ich mit ihnen einen Schlachtplan entwerfe, wie machen wir das konkret für die Familie, konkret für deren Bedürfnisse und Schlafsituationen? Die sind ja auch immer anders. Schläft das Kind im eigenen Zimmer oder noch im Bett mit den Eltern? Oder wann geht man schlafen? Oder schlafen sie bei Mama und Papa gleich gut ein oder wie auch immer? Dass wir uns das dann anschauen, dass alle diesen Plan dann wissen, wie sieht das Schlafengehen und die Nächte ab jetzt für uns aus? Wenn ich das mit den Familien so schön in einen Plan bringe, dann weiß ich schon während dem Gespräch, wie gut das den Kindern tun wird, weil die Kinder eigentlich gerne Strukturen haben, gerne Grenzen spüren, in denen sie sich aufhalten. Und ja, die Grenzen sind von Familie zu Familie anders, aber auch einfach, weil die Kinder unterschiedlich sind. Und nicht jedes Kind braucht klar gezogene Grenzen, aber die, die es brauchen, sind eigentlich die, die eben die Familien so regieren. Wo man das Gefühl hat, okay, aber das hat so viele Ideen und so viele Bedürfnisse und das möchte so viel und das sagt das so gut und da gehe ich so gern mit als Eltern. Kann man gerne, solange es sich gut anfühlt und für die Familie passt. Aber wenn man mitgeht mit den Ideen des Kindes und den Bedürfnissen und den Befehlen des Kindes, wenn man da mitgeht und man merkt aber eigentlich, bröckelt dann das ganze Familienkonstrukt zusammen und die Eltern sind angespannt und hassen die Einschlafbegleitung und haben keinen Abend für sich und gehen sich selber schon auf die Nerven und leiden eigentlich unter diesem Familienkonstrukt und schauen links und rechts, wie es in anderen Familien abends leichter funktioniert. Wenn das so ist, dann muss man aber auch hinschauen. Und das ist wirklich so, dass wir Eltern dann in die Verantwortung treten müssen, wir Eltern die Leitwölfe wieder sein müssen und den Kindern zeigen, wie wünschen wir uns, dass wir am Abend schlafen gehen, was passt für uns als Eltern. Ja, wir nehmen gerne deine Bedürfnisse mit hinein, aber irgendwann, da muss man bei manchen Kindern, nicht bei allen, eine klare Grenze ziehen, die man dann auch durchsetzt. Ihr hört, es ist ein Thema, das mich beschäftigt, bewegt und auch meine Leidenschaft ist, weil ich das selber da war. Ich selber da war, dass mein Erstgeborener 2,5 Jahre lang beim Schlafen das Ruder in der Hand hatte. Dadurch, dass ich auch viel in bedürfnisorientierten Büchern gelesen habe, meine Mama hat, die mir immer gesagt hat, na, das wird sich schon lösen und bleibt da dran und mir das Gefühl gegeben hat, ich gehe gegen das Kind, wenn ich da was ändere. Da weiß ich auch, hat meine Mama eben sehr viel auch durch meinen Erstgeborenen gelernt, weil für den dieses starke Orientieren an seinen vermeintlichen Ideen, wie die Nacht auszusehen hat, nicht geklappt hat und sogar uns eher wirklich fertig gemacht hat. Ich liebe mein Kind und nach wie vor ist es so, dass der aber klare Strukturen braucht, wie man schlafen geht und wo man schläft und dass er seinen eigenen Bereich hat. Und das war dann auch sehr spannend, weil die Mama heute begonnen hat mit, ja, also es ist halt chaotisch bei ihnen und es ist dann noch viel Trara und es ist dann noch viel Streit und viel Weinen und sie schreit dann und sie steht auf, aber ich kenne das ja sicher mit 3 Kindern. Und so leid es mir getan hat, weil, ja, was ich auch nicht angenehm zu hören habe, ich sage ehrlich gesagt nicht, nein, weil ich auch natürlich durch meine Ausbildung das so viel gelernt habe, dass die Abende bei uns ganz klar sind. Und das heißt nicht, dass ich alle hinlege und Feenstaub über sie drüber rieseln lasse und innerhalb von 2 Minuten schlafen alle und das um 6 Uhr, sondern dass natürlich sie Kinder sind und es natürlich manchmal mit mehr Widerstand und manchmal mit weniger funktioniert oder eine längere Einschlafbegleitung braucht als an anderen Tagen. Aber natürlich, das ist das Leben, weil es geht ja hier auch um den Mittagsschlaf oder um die Aufwachzeit und all diese Dinge spielen ja mit rein. Aber im Grunde ist bei uns das Schlafengehen geklärt, wie wir es uns wünschen, was wir von den Kindern da in einer gewissen Form auch erwarten, weil wir uns sicher sind, dass das ihnen so gut tut. Dahinter stehe ich hinter dem Ansatz und das Feedback ist halt immer so schön, dass ich da auch überzeugt davon bin, dass wir alle bedürfnisorientiert leben möchten. Ich glaube, keiner sagt, na, ich scheiße auf die Bedürfnisse meines Kindes. Das ist, glaube ich, Gott sei Dank in unserer Gesellschaft nicht mehr so verbreitet, sondern dass wir alle bedürfnisorientiert leben wollen. Aber ich das Gefühl habe, dieser Begriff und was das für uns Mamas bedeutet, wird manchmal so schwierig ausgelegt, dass wir uns selber sehr verbiegen und dass wir selber sehr Angst haben davor, Grenzen zu setzen. Da dürfen wir Eltern noch mehr hinschauen und Familie ist ist fluid. Das heißt, es bewegt sich immer, es entstehen Dinge, es verändern sich Dinge und wir dürfen aber auch manchmal Dinge verändern. Wir dürfen aktiv werden und wir dürfen hinschauen, ob ja, unsere Familie so läuft, wie wir es uns erwarten und erhoffen. Und das heißt nicht, dass es eben immer perfekt läuft, auf gar keinen Fall. Es gibt, und wir sind da sehr ehrlich auch in diesem Podcast, dass ich da sehr oft auch meine eigenen Familienthemen mit der Mama bespreche, wo ich das Gefühl habe, ich muss hinschauen, ich möchte das gerne anders, ich möchte das gerne strukturierter. Es geht hier nicht um Perfektion, es geht nur um den Anreiz, da mutig zu sein, da mutig zu sein und gerade auch bei der Einschlafbegleitung, bei der Schlafsituation hinzuschauen, was man selber braucht, hinzuschauen auf die eigenen Bedürfnisse und dann sehr gern auch die Bedürfnisse des Kindes zu integrieren und aber auch immer im Herzen zu haben, dass die Bedürfnisse ja auch gedeckt sind in einer liebevollen Familie, dass wir ja eigentlich in einer Gesellschaft leben, in einem Land leben, wo wir so dankbar sein können, dass wir diese Bedürfnisse sehr leicht decken können. Dass es für viele Familien leicht ist, die Bedürfnisse zu decken. Und dass viele Familien nicht diesen unglaublichen Schmerz spüren müssen, wenn man diese Grundbedürfnisse des Kindes nicht decken kann. Das alleine ist schon viel Dankbarkeit wert, glaube ich. Und dann geht es aber trotzdem, glaube ich, auch darum, wenn man in der glücklichen Position ist, diese Grundbedürfnisse leicht zu decken, dass man da noch hinschauen darf, wo geht es da jetzt dann noch um Bedürfnis und wo geht es eigentlich um Angewohnheit, wo geht es um eine Dynamik, wo geht es um dieses unsichtbare Band zwischen Eltern und Kindern, das dann manchmal von den Kindern gerade abends nochmal ausgetestet wird. Wo geht es da um Dinge, wo man sich selber fragen muss, wie möchte ich mit dem Kind leben? Was für eine Beziehung möchte ich mit dem haben? Möchte ich wirklich sämtliche Wut sofort lösen? Möchte ich wirklich, dass mein Kind nie vehement frustriert sein darf? Oder sage ich doch, das ist in Ordnung, aber ich mache jetzt trotzdem nicht, was du sagst, mitten in der Nacht. Das ist einfach ein Grat, oder ich weiß gar nicht, ob er so schmal ist. Ich glaube, er ist an sich nicht so schmal, der Grat, aber fühlt sich sehr oft sehr schmal an. Dass man oft nicht weiß, ja, dass man sich nicht rausblickt. Ha! So, ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt so stehen. Es ist auch ein Appell an alle Familien, die gerade so eine Situation haben, da sich auch Unterstützung zu holen. Und ich lade euch wirklich ein, da hinzuschauen. Entweder alleine in der Familie oder mit Unterstützung, dass man das einfach in eine gute Form bringt. Damit Familie einfach Spaß macht und es macht so viel mehr Spaß, wenn man gut schläft. So, alles Liebe von mir an euch aus der Villa Muttermund und bis ganz bald.